Schwestern im Herrn, da wissen wir es ja unmittelbar aus dem Munde des Herrn. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört. Können wir die Predigt heute ausfallen lassen? Ist doch alles gesagt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, an den vergangenen 3 Sonntagen haben wir Gleichnisse über das Himmelreich gehört. Gleichnisse, die verschiedene Aspekte des Himmelreiches dann in Form eben von Beispielen und eben Gleichnissen dann zu beleuchten und auch zu erklären versuchten. Und die Adressaten dieser Gleichnisse waren die hohen Priester und die Ältesten. Und heute, da sind die Adressaten, die Pharisäer und die Anhänger und Jünger des Herodes. Das heißt, das Publikum hat sich also heute gegenüber den vergangenen Sonntagen geändert und auch der Sinnzusammenhang des heutigen Evangeliums ist ganz anderer Art. Die Pharisäer und die Jünger des Herodes, sie wollen Jesus eine Falle stellen. Pharisäer und der Herodes, die können es eigentlich überhaupt nicht miteinander. Aber sie haben einen gemeinsamen Feind, den sie durch ihre Koalition, sage ich einmal, zur Strecke bringen wollen. Und das ist dieser Jesus, der für sie ein Ärgernis ist, der für sie eine Provokation ist, den sie jetzt wirklich aus dem Weg räumen wollen. Und das Mittel dazu ist eine Falle, wie es im Evangelium heißt, dass er sozusagen sich verspricht und man ihn anklagen kann. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man muss sich hier einmal bewusst machen, das sind fromme Leute, ne? Diese Pharisäer. Die wollen fromm auftreten. Die wollen den Leuten den Weg zum Himmel zeigen. Stattdessen sind sie an dem, der der Himmel in Person ist, wenn sie so wollen, das menschgewordene Wort Gottes, überhaupt nicht interessiert. Sie sagen und sprechen ihnen Meister, so ungefähr wie wir sind die Schüler, sag's uns doch, wir sind die kleinen Dummerchen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die platzen doch vor Arroganz. Das ist ein schmieriges Volk, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, von der ganzen Gesinnung her. Deswegen habe ich ja so deutlich auch darauf aufmerksam gemacht, ach, die tun sehr fromm, ne, und gelten als fromm. Und dann, du bist doch der Lehrer der Wahrheit Gottes und du lässt dich durch nichts irre machen. Du verkündest die göttliche Wahrheit, gelegen oder ungelegen. Sag uns doch, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich möchte schon gleich einmal auf diesen Widerspruch aufmerksam machen von äußerem frommen Getue und tatsächlicher Scheinheiligkeit. Die sind an der Wahrheit Gottes überhaupt nicht interessiert. Die haben längst ihre eigene theologische Wahrheit, menschliche Wahrheit etabliert. Sie sind diejenigen, denen zwar der Schlüssel gegeben ist, das Himmelreich für die Menschen aufzuschließen, was sie auch tun sollen, Kraft ihres Auftrages von Gott. Aber sie verschließen den Himmel wie es in diesen Tagen auch in einem Tagesevangelium geheißen hat, sie gehen selbst nicht hinein und versperren auch denen noch den Weg, die da hinein wollen und die sie eigentlich hineinführen sollen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Widerspruch zwischen frommen Getue und wirklicher, echter Frömmigkeit, zwischen Heiligkeit und bloßer Scheinheiligkeit. Wir können es ja auch erleben, liebe Brüder und Schwestern, dass es Leute gibt, die sich irgendwie meinen, fromm produzieren zu müssen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, echte Frömmigkeit produziert sich nicht. Echte Frömmigkeit prostituiert sich nicht. Ich sage es ganz deutlich. Echte Frömmigkeit ist diskret, ist zurückhaltend, ist fast, möchte ich sagen, irgendwie fein und nobel, ist unaufdringlich und will nicht belehren durch irgendeine Privatschau, möchte ich beinahe sagen. Echte Frömmigkeit hat nur eine Person im Sinn, Christus. Oder wenn Sie so wollen, den dreifaltigen Gott. Und niemals sich selbst oder die Leute. Es geht nie darum, fromm zu tun, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Es geht nie darum, die Augen zu rollen. Es geht nie darum, einen perfekten Gebetswinkel, also den Kopf perfekt schief zu halten. Das hat mit Frömmigkeit alles nichts zu tun. Frömmigkeit geschieht im Herzen. Und ist jeder Show abhold. Kirche ist auch kein Laufsteg, sage ich mal, der Selbstdarstellung. Ich habe es leider einmal ganz bitter oder schlimm erleben müssen, ja, dass jemand in der Heiligen Messe so ganz fromm auffällig zur Kommunion gegangen ist. Und ein paar Minuten später, als die Messe aus war, draußen wegen vor versammelter Mannschaft einen anderen eucharistischen Tischgenossen dann wegen irgendeiner Lappalie eingefaltet hat nach Strich und Faden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, auf so eine Frömmigkeit kann der liebe Gott verzichten und die Kirche auch. Das ist Scheinheiligkeit, aber keine Frömmigkeit. Um das in aller Deutlichkeit zu sagen. Frömmigkeit heißt auch, auf die Heilige Messe bezogen, ich muss Heilige Messe leben. Heilige Messe ist eben nicht eine Sonntagspflicht irgendwie zu erledigen, zu leisten, wenn ich es mal wieder in diesen Kategorien von Leistung und Lohn, Arbeitgeber und Arbeitnehmer sagen darf, sondern das bedeutet, das, was ich hier feiere, das feiere ich nur dann echt, wenn ich es draußen auch im Leben umsetze, wenn ich es mit Leben in meinem Alltag erfülle. Und das geschieht noch einmal, sage ich, unspektakulär. Ich sage das deswegen so deutlich, das klingt vielleicht ziemlich hart, wenn ich das sage. Ich beschreibe es auch sehr hart, weil das so wichtig ist, dass da kein Widerspruch entsteht zwischen einerseits religiösem Tun, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sagen darf, und Leben andererseits. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich gebe doch immer ein Zeugnis. Und das Zeugnis, das wir als Christen geben müssen, ist ein christliches Zeugnis. Überall, wo wir sind. Es darf uns niemand nachsagen können, zu Recht jedenfalls nicht, du guckst so, die Katholiken. Sundas, Rennes in der Kirche, ist mir dieser Tag in einem anderen Zusammenhang auch gesagt worden. Und hier sowas. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nicht, dass ich das ihm unterstellen würde, aber wir müssen hochsensibel sein dafür. Wir geben immer ein Zeugnis, das muss klar sein. Ein gutes oder ein schlechtes. Eine Empfehlung für den Herrn oder ein Zeugnis, für das er sich dann fremdschämen muss. Ganz wichtig dieser Punkt, wenn der Herr da heute diese Leute direkt als Heuchler anspricht und sie so qualifiziert. Tja, die Frage der Heuchler: Meister, ist es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, inwiefern ist diese Frage eine Falle? Inwiefern kann diese Frage dem Herrn gefährlich werden? Nun, weil man auf diese Frage eigentlich, wenn man genau darauf antwortet, nur mit Ja oder Nein antworten kann. Antwortet der Herr mit Ja, also es ist erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen, dann bejaht er damit die gehasste römische Besatzung. Begeht praktisch Verrat an seinem eigenen jüdischen Volk, wenn er dem römischen Kaiser die Steuern sozusagen zugestehen will. Sagt er dagegen, nein, das ist nicht erlaubt. Dann könnten sie sagen, haha Freund, jetzt zeigen wir dich bei den römischen Behörden an, dann werden die sich dann mal um dich kümmern. Dich kriegen wir schon aus dem Weg. Perfide, perfide, perfide. Ganz schlimm. Ich kann noch einmal sagen, so schlimm kann Scheinheiligkeit im Übrigen dann sich darstellen. Wie antwortet der Herr? Er sagt nicht ja oder nein. Er sagt, zeigt mir doch die Münze, mit der ihr die Steuern bezahlt. Was geschieht in diesem Moment? Rein rhetorisch, möchte man sagen. Er entzieht diesem Gesindel, diesem Charaktergesindel, wenn ich es mal so bezeichnen darf, die Initiative. Und ergreift selbst die Initiative. Er antwortet nicht auf deren Frage, sondern sagt, zeigt mir doch die Steuermünze, mit der ihr eure Steuern bezahlt. Im Grunde genommen hätten sie jetzt sagen müssen, wir bezahlen keine Steuern, oder? Ja, sie klagen sich also selbst an, indem sie in den Zettel greifen und sagen, da ist er. Das ist die Lüge, die nur kurze Beine hat, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie verraten sich also selbst. Der Herr lässt das stehen, er geht da gar nicht drauf ein und sagt, also, wessen Bild ist das? Des Kaisers. Gut, dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gib dem lieben Gott, was Gott gehört. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das klingt jetzt so, wie dass ich endlich mal an einem Sonntag nach 10 Minuten die Predigt aufhören könnte. Ne? jetzt geht's Problem erst los. Jetzt kommen wir überhaupt erst zu den Fragestellungen und die sind von äußerster Wichtigkeit, nämlich, was gehört denn dem Kaiser und was gehört dem lieben Gott? Wie würden Sie denn darauf antworten? Wahrscheinlich kämen Sie in Verlegenheit, ich will Ihnen wieder nichts unterstellen. Welche Antwort würden Sie dann aufgeben? Was gehört dem lieben Gott und was gehört dem Kaiser als der staatlichen Obrigkeit, der Regentschaft? Egal wie die Verfassungsform ist, das spielt hier keine Rolle. Ja, abstrakt ist ja die Antwort schon gegeben. Jedem gehört das, dem Kaiser wie dem lieben Gott, wessen Bild und Aufschrift es trägt. Also ist klar, dieser Denar mit dem Bild des Kaisers und seiner Aufschrift gehört also dem Kaiser. Die Briefmarke auch noch, wo sein Bild drauf ist oder was weiß ich sonst noch. Ja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und was gehört dem lieben Gott? Was trägt denn die Aufschrift Gottes? Was trägt denn sein Bild? Hier dürfen wir jetzt nicht in Verlegenheit kommen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine Antwort zu geben, wenn nicht die ersten Verse aus der Heiligen Schrift nur eine Phrase, eine Luftblase sein sollen. Was meine ich? Und er erschuf den Menschen als sein Abbild, ihm ähnlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer trägt denn also das Abbild Gottes? Wir. Insofern wir nur Menschen sind, noch nicht einmal getauft. Jeder Mensch ist Abbild Gottes, ist nach seinem Abbild geschaffen. Und wem gehört dann der Mensch? Dem lieben Gott, als seinem Schöpfer, als seinem Abbild. Und er gehört ihm als dessen Eigentum. Und weil es jeden Einzelnen nur einmal gibt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, und dieser eine Mensch, dieses eine Abbild Gottes nicht teilbar ist, gehört also der ganze Mensch mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Dasein und So-Sein dem lieben Gott. Wow. Er ist unser Eigentümer. Was heißt das? Dass er über uns als Eigentümer verfügen kann. Und wie sieht dieses über sich verfügen lassen durch Gott aus? Dass man seinem Willen gehorsam ist. Tja, das ist ja schon mal ein Wort. Ich bin noch nicht mal mein eigener Herr. Ja, richtig, haben Sie richtig verstanden. Ich bin aber auch nicht das Eigentum des Staates, der Gesellschaft, eines Königs oder irgendeines Regenten. Der hat kein Recht über mich. Diese Problematik taucht für die Christen im Allgemeinen überhaupt nicht auf. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, warum denn eigentlich nicht? Weil die einfach machen, was der Staat gebietet, ne? Im Allgemeinen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen. Aber wenn wir einfach machen, was der Staat gebietet, wem gehören wir denn dann? Faktisch jedenfalls. Doch dem Staat. Und nicht dem lieben Gott. heiße Kiste, ne? Ganz heiße Kiste. Tja, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer hat diese Lektion gelernt in der Kirchengeschichte? Dass nur der liebe Gott ein Recht auf sie hat und nicht der Staat. Alle Märtyrer. Alle Märtyrer. Seit römischen Zeiten, die Bevölkerung, die Staatsbürger, würde man modern sagen, das heißt eben auch die Christen damals, so vielen, so wenige es waren, werden aufgefordert, dem Kaiser und den Staatsgöttern zu opfern. Gesetz. Obrigkeitliche Anordnung. Und was haben die gemacht? Nee. Und warum haben sie es nicht gemacht? Weil sie gesagt haben, nicht der Kaiser hat ein Recht an uns, sondern nur der, dem wir durch die Taufe gehören. Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, merken Sie, was da in diesem Evangelium für ein Zündstoff drin ist. Und zwar für alle Zeiten. Da ist latent immer der Kulturkampf angesagt, um es mal wie diesem Wort aus der Bismarckzeit, aus den 70er, 80er Jahren des vorvergangenen Jahrhunderts zu bezeichnen, wie das hier in Deutschland ja dann historisch so bezeichnet wurde. Wie sieht denn das Verhältnis aus? Das ist ja die Frage, grundsätzliche Frage, Verhältnis Staat-Kirche. Verhältnis weltlicher Regent, weltlicher Regentschaft und Gott, wie sieht denn das aus? Wie würden wir da wahrscheinlich sagen, wiederum unterstelle ich keinem etwas, ich sage das nur so, weil das pauschal so ist, ah ja, wenn der Staat das so anordnet, dann ist das so. Damit ist das gut. Werktags bin ich Staatsbürger und sonntags morgens gehe ich in meine Kirche. Da ist das streng und säuberlich auseinandergehalten. Tja, Ordnung ist das halbe Leben, ne? Sarkasmus Ende. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ist das Verhältnis von Staat zu Kirche? Wir haben es hier schon in der ersten Lesung gehört aus dem Buch Jesaja. Wo denn? Was haben wir denn da gehört gerade? Ich, Gott, habe dem Perserkönig Kyros meinen Gürtel angelegt, damit er dann eben in meinem Sinne das handelt, auch wenn der das gar nicht gemerkt hat. Der ist mein Werkzeug, auch wenn der das nicht gemerkt hat. Er ist mein Werkzeug, insofern er die Babylonier, die Meder besiegt hat, militärisch, und dann den Juden gesagt hat, ihr könnt heimgehen nach Jerusalem. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, damit ist eigentlich schon, man soll es nicht vermuten, was in so einem Alten Testament alles drinsteckt. Welche grundsätzlichen Probleme da angesprochen, ja, sogar gelöst sind. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das Verhältnis von Kirche und Staat, von Gott und weltlicher Regentschaft ist das, dass die weltliche Regentschaft beliehene Gewalt ist und integrale Gewalt ist, der Allgewalt Gottes, die weltliche Herrschaft unabhängig von der Staatsverfassung, ob das nun demokratisch ist, ob das absolutistisch ist, ob, spielt dann überhaupt gar keine Rolle. Das ist eine weltliche Herrschaft, so oder so. Wie muss die sich verstehen? Sie muss sich verstehen als Inhaber einer Gewalt über einen bestimmten Kreis von Leuten in einem bestimmten Bezirk, in einem bestimmten Land, über ein bestimmtes Volk. Und sich beliehen wissen mit der Vollmacht von Gott, die irdischen, weltlichen Dinge zu regeln. Aber wenn weltliche Macht, egal auf welcher Ebene, nur beliehene Macht ist von Gott her, dann darf die weltliche Macht ihre Vollmachten nur ausüben im Sinne des lieben Gottes. Das heißt, die Gebote Gottes setzen jeder staatlichen Gewalt eigentlich eine Grenze, die der Staat nie überschreiten darf. Kann man gar nicht deutlich genug sagen. Wie würde Weltgeschichte aussehen, aussehen, wenn diese Problematik klar gesehen worden wäre und eben auch in diesem Sinne gelebt und vollzogen worden wäre? Die Weltgeschichte wäre total anders verlaufen. Das heißt also, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Staat hat von Gott eine bestimmte Zuständigkeit zugeordnet bekommen, damit er sie regelt, damit er durch seine Staatsgewalt die entsprechenden Gesetze erlässt und durch seine Ordnungsgewalt, seine Exekutive, diese Ordnung eben auch schützt und aufrechterhält. Das ist der Auftrag eines jeden Staates vom lieben Gott her. Eine staatliche Gewalt aus sich oder einfach aus dem Volk gibt es nach katholischer Auffassung nicht. Es klingt beinahe, als würde ich aufrührerisch reden, liebe Brüder und Schwestern, absolut nicht. Und welche Konsequenz muss man daraus ziehen? Die Konsequenz, dass jeder Staatsbürger verpflichtet ist, die staatlichen Gesetze zu befolgen, sofern sie vereinbar sind mit dem Willen Gottes. Das ist richtig. Sofern sie vereinbar sind mit dem Willen Gottes. Und wenn sie das nicht sind, was muss dann der Christ tun? Den Gehorsam verweigern. Solange sich der Staat innerhalb seiner göttlichen Vollmachten bewegt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die ja gar nicht thematisiert werden, auch nicht in der Verfassung drinstehen, solange ist der staatliche Wille gleichsam göttlicher Wille, weil er dem Auftrag Gottes entspricht. Das heißt, der staatliche Wille ist für einen Christen absolut nicht unverbindlich. Aber er hat seine Grenzen, die ich als Christ kennen muss und die ich einhalten muss. Wo ich nicht zweispurig fahren darf, sondern wissen muss, es gibt nur einen einzigen Eigentümer über mich. Das ist der, dessen Abbild ich bin. Gott. Nur der hat letztlich über mich zu bestimmen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das klingt alles sehr theoretisch. Ich mache ein Beispiel. Wissen Sie, am besten lernt man an Beispielen. Also, ich habe vorhin schon ein Beispiel gebracht mit den Märtyrern. Der Staat befiehlt, dem Kaiser zu opfern, den Staatsgöttern zu opfern. Und die Christen müssen sagen, es gibt nur einen Gott. Und der ist der, dessen Abbild wir tragen. Wir tun das nicht. Ich habe diese Tage gelesen, glaube ich, ist auch egal, gehört oder gelesen, dass also unser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, wohl die Ausbildungsordnung für Mediziner in der Weise modifizieren möchte, dass also kein Mediziner zum Examen zugelassen wird oder keine Approbation erhält. Ja, der eine oder andere von Ihnen nickt schon mit dem Kopf. Ich glaube, Sie wissen schon, was ich meine. Wenn er nicht an einer Abtreibung teilgenommen hat und sich daran beteiligt hat. Liebe Brüder und Schwestern, das ist teuflisch, ne? Was muss der Herr Studiosus oder, Entschuldigung, die Frau Studiosa dann sagen, müsste sie sagen, wenn sie sich richtig versteht als Abbild Gottes, müsste sagen, sorry, mein Chef hat gesagt, du sollst nicht töten. Kommt für mich also nicht in Frage. Wo haben wir solche Probleme denn auch in unserer nationalen Geschichte gehabt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Beispielsweise, dass die Soldaten der Wehrmacht, die von der SS und SA sowieso, nicht etwa auch auf Deutschland vereidigt wurden, sondern auf ihn, auf die Person Adolf Hitlers. Das heißt, der ist der Gott. Führerbefehl, wir folgen dir. Blindlings. Ja, so war damals doch die Parole. Wie viele haben Christen, wie viele Getaufte, möchte ich sagen, haben daran gedacht, dass sie sagen, halt mal, ich bin doch getauft. Das heißt doch, ich bin doch auf Jesus Christus vereidigt. Ich bin auf die heiligste Dreifaltigkeit vereidigt. Das geht nicht. Diese Problematik scheint noch nicht einmal gesehen worden zu sein. Und das halte ich für eine Katastrophe, liebe Brüder und Schwestern, an sich schon. Da frage ich mich, was ist da verkündet worden bei diesem Evangelium? Wie kann ich mich nicht herausreden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in dieser Konfliktsituation, die mich natürlich Kopf und Kragen kosten kann, selbstverständlich. Ich kann jetzt sagen, das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Das habe ich ja nur so funktional getan. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer eigenhändig etwas tut, ist Täter dessen, was er tut. Das war nämlich das Argument in den sogenannten Auschwitz-Prozessen in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre in Frankfurt, wo man dann also die ganzen Auschwitz-Schergen da, soweit man ihre habhaft war, vor Gericht gestellt hat. Und die haben sich dann darauf berufen, auch das, in der Juristerei nennt man das Befehlsnotstand. Ja, wenn wir es nicht gemacht hätten, dann wären dann andere gekommen, die das gemacht hätten. Also haben wir das gemacht. Wie hat das Gericht darauf mit Recht und völlig korrekt entschieden? Hat dieses Argument nicht gelten lassen. Wer eine Handlung ausführt, ist Täter. Völlig richtig. und kann nicht die Verantwortung nachher so abschieben. Diese Exkulpation ist nur der Versuch einer Rechtfertigung oder Entschuldigung, aber untauglich dieser Versuch. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir können nicht zweispurig fahren als Christen. Ein Christ ist der ganze Mensch, und wenn der ganze Mensch kein Christ ist und sich unterstellt hat Christus, dann ist er überhaupt kein Christ. Es gibt nicht ein partielles Christentum, so 50-50 oder in welchem prozentualen Verhältnis Sie das auch immer sehen wollen. 100% oder gar nicht. Das ist ja gerade auch das die riskante Existenz vom authentischen Christentums, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich kann auch nicht in einem Staat, der die Todesstrafe hat, ein weiteres Beispiel, kann ich nicht den Henker spielen. Man kann sagen, ich habe hier nur auf den Knopf gedrückt. Ich habe hier nur das Fallbeil fallen lassen. Ich habe ja nur hier den Finger krumm gemacht. Ich habe mit der ganzen Sache nichts zu tun. Ne? Ne? Du sollst nicht töten. Wo haben wir denn so ein Beispiel, wo jemand so ganz elegant versucht, das Problem für sich politisch im guten Sinne zu nutzen? Na, bei dem hochgepriesenen amerikanischen Präsidenten Biden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was propagiert er? Abtreibung. Abtreibung. Und das noch, was weiß ich, bis zum Herzschlag oder was, das spielt dann gar keine Rolle. Der Mensch ist Mensch vom Moment an, in dem sich Samen und Eizelle verbinden, weil in diesem Moment der liebe Gott in diese verschmolzene Zelle, sage ich mal biologisch, die unsterbliche Seele hineinlegt. Und damit ist es Abbild Gottes. Und ist Eigentum des lieben Gottes. Ja, der Herr Präsident Biden, der ist ein richtiger Sophist, der sagt, ja, das sage ich ja nur als Präsident, ne, als Politiker und so weiter, als Parteigänger der Demokraten. Sonntags morgens gehe ich, bin ich privat, bin ich schön der Katholik und da gehe ich schön zur Kommunion. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nein, 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 nein. Es gibt auch amerikanische Bischöfe, die gesagt haben, sollte er an die Kommunion beikommen, Kommunion verweigern. Die Leute haben Mut. Die haben aber auch das Spannungsverhältnis, haben die begriffen. Ich kann nicht das Christentum auf mein Privatleben sozusagen reduzieren. Das will ja unser Staat auch, ne? Liebe Brüder und Schwestern, das muss Ihnen klar sein. Es geht auch in unserem Staat immer mehr darum, und das ist schon weitgehend schon gelungen, Christentum sozusagen auf den privaten Bereich zurückzuziehen. In Frankreich ist das mit der Laïcité sowieso schon längst durchgesetzt. Aber das wird bei uns dann auch noch weiter so gehen. Nein, es gibt kein privates Christentum. Ein privates Christentum ist ein einziger Widerspruch in sich. Entweder ich bin katholisch, dann bin ich 24 Stunden am Tag. Und wenn ich seit 24 Stunden am Tag sein will, sondern selektiere auf sonntags morgens oder vielleicht auf der Heiligabend, dann kann ich mein Christentum in die Tonne stampfen. Ganz klipp und klar. Ich sage das deswegen so hart und so prononciert. dass, weil ich alle Türen zumachen will und alle Möglichkeiten nehmen will, und das ist ganz im guten Sinn, irgendwo da noch ein Kellerfenster zu finden, wo man dann doch noch aus der ganzen Situation rausschlüpfen könnte. Nein. Hopp. Oder top. Es schließt auch mit ein, dass wir Christen sind und dass die staatliche Gewalt immer nur beliehene Gewalt von Gott ist, dass wir eben auch keineswegs das tun dürfen, was der Staat eben erlaubt. Nicht nur, was er gebietet und im Widerspruch steht, sondern auch das, wenn wir sagen, der Staat erlaubt es ja wie die Abtreibung, also ist da nichts dagegen zu sagen. Nein. Wir müssen fragen, wenn wir uns dem Staat zur Verfügung stellen, und das müssen wir prinzipiell, denn das ist der Wille Gottes, aber unter der Voraussetzung, unter der Bedingung, dass die staatlichen Verfügungen kompatibel sind mit dem Willen Gottes und sich eben auch nur auf die innerweltlichen Dinge beziehen. Und aus den innerweltlichen Dingen hat sich die Kirche rauszuhalten. Wenn hier das Stadtparlament beschließt, ich mache mal ein Beispiel, dass die Schillerstraße Einbahnstraße wird, dann kann man sagen, was haben die sich dabei gedacht oder ist gut oder wie auch immer, geht die Kirche nichts an. Geht die Kirche nichts an. Werde ich mich nie reinhängen. Verstehen Sie? Also, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, staatliche Gewalt, ich wiederhole und fasse zusammen, ist von Gott beliehene Gewalt, ist legitime Gewalt, solange sie sich im Rahmen der göttlichen Gebote hält. Der Staat hat nur den Gürtel von Gott umgeschnallt bekommen, wie der Kyros heute in der Lesung. Und wir müssen diese Gesetze befolgen, wenn sie sich in diesem Rahmen behalten, weil es dann selbst nicht nur die Befolgung staatlicher Gesetze, sondern des Willens Gottes ist. Und müssen alles verweigern zu tun, was vielleicht der Staat erlaubt, oder aber, wo der Staat sagt, etwas befiehlt, wo wir sagen müssen, für mich als Christ, für mich als Katholik, ich mache schon einen deutlichen Unterschied, liebe Brüder und Schwestern, werden Sie merken, ich weiß, wovon ich rede. Für mich als Katholik geht das unter gar keinen Umständen. Da geht es so wenig, wie es damals für die Christen ging, dem Kaiser und den Staatsgöttern zu opfern. Amen.